Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Radio Ravenclaw mit mir, Robin und
Mandy,
indem wir uns die Harry Potter Bücher angucken und mit dem Wissen von heute uns nochmal die Materie von, wann war das, 93 oder so, also von damals, als die Bücher geschrieben und veröffentlicht wurden, uns mal wieder angucken und zu schauen, was war damals eigentlich schon vorhanden von dem, was heute so Harry Potter groß und toll macht.
Mhm.
Und wir sind mittlerweile 1997, genau. Und wir sind mittlerweile bei Kapitel 7 Quidditch. Mhm. Wo haben wir denn das letzte Mal die Crew hinterlassen?
Wir haben Harry, Ron und Hermine quasi bei ihrem Duell gegen den Bergtroll im Mädchenklo hinterlassen.
Mhm.
Und sie sind jetzt, nachdem sie das überstanden haben, wirklich vollwertige Freunde.
Ja, sie haben,
wie sie auch selbst sagen.
Sie haben bei Facebook endlich quasi sich akzeptiert gegenseitig, nachdem die Anfrage von Hermine bei den beiden seit 3 Monaten da vor sich hingeköchelt hat.
Ja.
Jetzt haben sich Ron und Harry, wie heißt nochmal Hauptdarstellerin? Ach ja, Harry, stimmt. Hat sich gedacht, komm, jetzt klicken wir mal drauf, soll sie doch die Fotos sehen, die wir veröffentlicht haben.
Und jetzt kommen wir zu dem wahrscheinlich kürzesten Kapitel des Buches.
Ja, es ist nur eine Handvoll Seiten.
Ja, es sind, je nachdem, ich glaube, meine Seiten sind ein bisschen, weil wir haben die ausgedruckten Versionen, sind die Schriftgrößen ein bisschen kleiner. Bei mir sind es nur 7 Seiten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ich glaube, es kommt bei mir auch ungefähr hin. Also,
ja. Jedenfalls befinden wir uns an dem Tag vor Harrys großem ersten Quidditch-Spiel gegen Slytherin. Und er ist sichtlich nervös.
Ja.
Und aber vorher sehen wir Hagrid auf den Quidditch-Feldern, was ich sehr witzig finde, weil er enteist die Besen. Also entfrostet die Besen.
Ja. Wie stellst du dir das vor? So
wie mit so einer Sprühkanne.
Achso, ich hätte mehr so gedacht, dass er quasi so diese vereisten Dinge so einfach gegen den Stamm haut und dass das so vorne so runterrieselt, weißt du?
Okay,
ich denke so, ich finde auch die Beschreibung seiner Klamotte sehr, sehr interessant.
Mhm.
Ein Mantel aus Maulwurffell, Handschuhe aus Hasenfell, gewaltige Biberstiefel, und er trägt quasi so jedes lebendige Tier, was mal im Wald war, irgendwie als Klamotte.
Ja.
Und aber man hat auch sofort, ich habe im Film, wenn man das wieder als Parallele quasi nimmt, habe ich an die Szene gedacht, wo er den großen Baum Richtung Schloss schließt. Und da dachte ich dann auch beim Lesen, ist das nicht vielleicht sogar die Szene, die jetzt kommt? Aber nein, er entfrostet und bereitet das Quidditch-Feld vor.
Zeitlich sind wir hier jetzt Anfang November und die Quidditch-Saison fängt gerade an. Was ich aber auch sehr fraglich finde. Ne? Ja. Warum macht man die Quidditch-Saison in den Winter?
Ja gut, wenn das Schuljahr August anfängt, dann.
Ja, okay, aber man könnte ja auch den Frühling nehmen, quasi später im Schuljahr. Oder meinst du, ist das Schuljahr relevant?
Genau, ich glaube, dann ist halt zeitlich, weil du musst ja gucken, du hast die ganzen neuen Schüler müssen sich ja erstmal quasi reinfinden in das System, so die ersten Kurse besucht haben und so weiter. Und dann hast du halt dann wirklich dieses Mittelfeld, was halt dann nun mal dann Winter bis Frühling ist. Und dann hast du ja irgendwann wieder Prüfungszeit. Also,
ja, okay, das
oder
stimmt.
Vielleicht wende ich auch gerade zu sehr Semesterabläufe auch
rein. Aber ich glaube, es macht im Kontext des Schuljahres schon Sinn, aber es macht einfach nicht so viel Sinn, dass es unbedingt der Winter ist.
Ja, auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, auch wie beim Fußball bei der Saison, wo man es einfach sich daran gewöhnt hat, wie die Leute halt, dass es halt nicht immer im Sommer stattfindet.
Harry scheint mittlerweile sehr froh zu sein, dass er Hermine als Freundin hatte. Das
definitiv.
Das finde ich sehr schön, einen sehr schönen Satz in dem Kapitel, weil so nervig, also ich finde ja, Ron war immer sehr viel genervter als Harry von Hermine, obwohl Harry natürlich auch genervt war.
Was aber so ein bisschen das Shipping-Potenzial eigentlich schon, also wenn man mit heutigen Geflogenheiten, dann würden glaube ich schon da die Leute sagen, oh guck mal, der ist so genervt und und
das muss mal was. Das muss Liebe sein.
Genau.
Und Hermine hat Harry das Buch Quidditch im Wandel der Zeit ausgeliehen, das es auch zu kaufen gibt, also in unserer Welt, und liest darin sehr begierig und hat da herausgefunden, dass es 700 Möglichkeiten gibt, ein Quidditch-Foul zu begehen und dass es bei einem Weltmeisterschaftsspiel von 1478 vorgekommen ist, dass alle dieser 700 Möglichkeiten angewendet wurden.
Aber das muss doch geplant gewesen sein, oder? Das kann mir doch keiner sagen, der hat noch eine gewisse Challenge damals gehabt und haben gesagt, so, hey, brauchen 700, oder dieses Spiel war der Parameter, wo die Fouls implementiert wurden.
Das kann natürlich auch sein. Aber
so, okay, hier die Strahlen kreuzen, die Flugbahnen kreuzen, das geht nicht, das wollen wir nicht. Okay, ist ab sofort ein Foul.
Aber 700 ist halt auch eine krasse Anzahl, ich glaube, also so viele Fouls.
Ja, wahrscheinlich, aber also klar, es ist jetzt auch erstmal, ne, Quidditch ist so verrückt, deswegen ist hier auch 700 verschiedene Möglichkeiten, Foul zu begehen. Aber ich glaube, vieles geht auch einfach in die Richtung, so von wegen jemanden von links angerempelt und dann irgendwie dann hinten am Schweif vom Besen irgendwie angerempelt, das würde ich jetzt mal alles als eine ähnliche Kategorie an Foul bezeichnen, aber du kannst ja allein da so viele Varianten finden, dass das schon irgendwo mitpasst. Viel interessanter finde ich den Fakt, dass darüber hinaus Sucher meistens die kleinsten und schnellsten Spieler waren und die schwersten Verletzungen zu ziehen. Und das finde ich dann jetzt schon so interessant, weil im Moment ist ja Harry auch noch der kleinste und schnellste Spieler, weil er halt auch Erstklässler ist und die anderen Minimum Zweitklässler.
Ja.
Und die schwersten Verletzungen, das wird sich ja auch in der Serie zeigen, dass Harry aus sehr vielen Spielen sehr, sehr verletzt rauskommt. Ja. Also ich erinnere an den Gummiarm aus Teil 2.
Ja.
Der so auch mit dem fleischlichen, das war richtig eklig im Film.
Aber ich meine, das ist halt der wertvollste Spieler, ne? Wenn er den Schnatz fängt, ist das Spiel halt vorbei und in den meisten Fällen gewonnen.
Das stimmt. Wie viel gibt das? 150 Punkte, glaube ich.
150, genau.
Das ist meistens dann schon durch.
Eben.
Auf der anderen Seite würdest du, glaube ich, als Sucher auch alles dran setzen, nicht den Schnatz zu finden, wenn dein Team 150 Punkte hinten liegt.
Mm.
Das wäre dann ein bisschen schwierig.
Hermine hat, also die drei befinden sich gerade auf dem Schulhof.
Mhm.
Und Hermine hat so eine kleine Flamme in einem Glas, was ich sehr cool finde. Weil ich hätte auch gern eine tragbare Flamme in einem Glas.
So unfassbar cool.
Dann wäre mir immer warm, weil mir ist immer kalt.
Viel cooler als diese Knetschkissen. Die es immer gibt,
diese,
weißt du?
Ja.
Da denke ich mir, okay, die sind cool, weil die machen dir die Hände warm oder wo auch immer du die dran hältst. Aber so eine hellblaue Flamme, das erinnert mich sofort instant an Fantasy-Rollenspiele, so Märchensachen, hast du ja auch meistens irgendwie so ein Flämmchen um dich herum leuchten. Und das finde ich sehr cool, auch dass es hellblau ist, so, das hat direkt so was Magisches.
Ja.
Und ist in diesem Fall im Kapitel, wir haben es ja schon durchgelesen, ein Foreshadowing auf das, was später noch kommt.
Genau. Die drei stehen auf dem Schulhof und wärmen sich so ein bisschen an der Flamme zu dritt, unterhalten sich und Harry hat das Buch Quidditch im Wandel der Zeit in der Hand.
Mhm.
Dann werden sie natürlich von Snape, wieder erwischt, weil eigentlich dürfen Bücher aus der Bücherei nicht auf dem Schulhof quasi benutzt werden, um halt der Gefahr, dass sie kaputt gehen oder beschmutzt werden, aus dem Weg zu gehen.
Mhm.
Und so nimmt Snape Harry das Buch auch wieder ab.
Ja, dazu muss man natürlich sagen, er ist ja Hauslehrer von Slytherin und hat natürlich auch berechtigtes Interesse daran, Harry so wenig Informationen wie möglich zu geben, weil er mag ihn ja nicht aufgrund von verschiedenen Sachen. Also sie haben ja selbst die Vermutung, dass er sich die Regel gerade ausgedacht hat, aber sie können halt nichts gegen den Lehrer sagen.
Ja.
Deswegen.
Naja, er hat ja auch Interesse daran, ihm weiter Punkte abzuziehen, ne?
Mhm.
Das macht er ja auch. Er zieht ihm auch
wieder
5 Punkte.
Genau, so boykottiert Snape, Harry und die Gryffindors in zweifacher Art und Weise. Einmal mit dem Quidditch-Pokal und mit dem Hauspokal quasi. Also ein richtiger, wie man heute sagen würde, Dick-Move.
Wie die Kids heute sagen.
Ja, hello, fellow Kids. Ja, und sie halten auf jeden Fall fest, dass Snape hinkt, was später noch aufgeklärt wird, woher das kommt. Und Ron ist so ein bisschen verbittert und sagt dann auch, keine Ahnung, was er da hat, aber hoffentlich tut's richtig weh. Der Typ muss echt leiden. Also das ist echt ein Arschloch-Move gewesen.
Sie hassen ihn wirklich.
Ja, und danach kommt halt schon ein bisschen die, danach sind sie wieder im Gemeinschaftsraum.
Was
und
ich aber noch ganz interessant war, weil dadurch, dass Harry ja jetzt so busy ist mit seinem Quidditch, mit seinem Training, lässt Hermine oder hilft Hermine Ron und Harry bei den Hausaufgaben, was ich sehr schön finde. Sie lässt sie nicht abschreiben, weil sonst würden sie ja nichts lernen.
Ja.
Aber hilft ihnen zumindest und liest drüber, wobei sie dann halt auch korrigiert. Das heißt, sie kriegen auch so die richtigen Antworten. Was ich aber komisch finde, aber eigentlich könnte sie ja nur Harry helfen, weil nur Harry hat das Quidditch-Training.
Ja, komm, aber Ron hält sich
natürlich
da halt dran. So. Das ist natürlich der beste Kumpel.
Ron hängt sich halt schon sehr daran, auf jeden Fall. Aber wer würde das nicht?
Auf der anderen Seite ist auch Ron auch so ein guter Freund, der wird wahrscheinlich auch sehr viel Zeit brauchen, um Harry zu unterstützen bei seinem Training. Aber das beschreibt schon den Charakter von Hermine schon ganz gut und auch so ein bisschen, dass sie ist halt immer noch. Sie ist jetzt kein völlig anderer Charakter, nur weil sie jetzt mit den Jungs rumhängt. Aber sie ist ein bisschen aufgewärmt, was diese Sache angeht. Auch ihre Herangehensweise an Regeln und so weiter ist halt so ein bisschen was, wo sie dann auch sagt, wenn es den Freunden hilft sozusagen, dann kann man da auch schon mal drüber gucken.
Das stimmt.
Aber du hast vollkommen recht, also sie soll ja immer noch was lernen auch. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut zu ihr. Und
würdest du auch über meine Hausaufgaben gucken?
Klar, aber die Vermutung, oder ich hätte eher die Vermutung, dass es eher andersrum ist. Ich bin eher so der Typ, Moment, Abgaben, was?
Das stimmt.
Und du hast so alle Regeln direkt im Kopf.
Wobei ich mich in diesem Kapitel, komme ich auch gleich nochmal dazu, mich sehr mit Hermine identifizieren kann.
Ja, okay. bin ich mal gespannt. Ich musste tatsächlich auch häufiger mal an dich denken, als gerade diese Hausaufgabengeschichte.
Ja.
Ist schon sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Aber sie haben auch danach das Gespräch, wo Harry gesagt hat, ey, ist ja eigentlich auch nur ein Lehrer und eigentlich müsste der ja auch ganz okay sein. So, ich gehe einfach mal hin und frage, ob ich es wiederhaben kann. Und ich finde, ist irgendwie sehr witzig, weil es ist ja ein Internat eigentlich, so, aber es gibt trotzdem einfach ein Lehrerzimmer, wo die Lehrer wahrscheinlich den ganzen Tag einfach chillen oder was.
Ja.
Und er geht dahin und erstmal hört er und bekommt keine Antwort und nichts. Aber dann späht er so ein bisschen durch den Spalt und sieht ein wörtliches Zitat, furchtbares Schauspiel, wo Snape und Filch alleine im Zimmer waren und Snape ein blutiges Knie oder ein blutiges, zerfleischtes Bein zeigt, was Filch verbindet. Wo ich auch mir unsicher bin, warum Filch? Klar, der gehört eher so zu den düsteren Charakteren. Also, wenn man noch der Theorie glaubt, dass Snape halt hier durch und durch böse ist und was Böses im Schilde führt, passt das natürlich.
Mhm.
Aber auch Madame Pomfrey wäre ja auch jemand, der, also selbst wenn Snape sagt, so vorging, das darf nicht rauskommen, blablablub oder so, kann ja auch trotzdem, also kann doch trotzdem helfen, oder?
Also ja, also es könnte natürlich auch sein, dass Filch und Snape im Real Life die besten Buddies sind und irgendwie immer zusammen ins Kino gehen oder so.
Ich glaube, niemand ist Best Buddies mit Filch, außer seine Katze.
Aber vielleicht, weißt du, weil Snape sich nicht daran, weil Snape hat ja die Vermutung, dass, wie wir auch später wissen, Quirrell der Böse ist, in Anführungsstrichen, und den Troll in die in den Schloss gelassen hat. Und vielleicht wendet er sich ein bisschen an Filch, bevor er dann zu Dumbledore geht, weil er die Vermutung hat, dass Dumbledore das vielleicht nicht so ganz sieht.
Aber wem würdest du eher vertrauen? Filch oder Madame Pomfrey? So.
Ja, wahrscheinlich Madame Pomfrey, aber vielleicht ist er halt einfach enger mit Filch.
Außerdem ist er doch Zaubertranklehrer. Kann er keine Heiltränke brauen? Oder ist das nochmal was anderes, quasi Krankheiten zu kurieren mit Tränken und halt eine Fleischwunde zu behandeln? Vermutlich. Aber furchtbarer Anblick natürlich hier bezogen auf das zerfleischte Bein. Was ich mir auch gut vorstellen kann, als wie alt ist er, 11? Ist schon ein Blick, den wollte ich jetzt nicht mit 11 gehabt haben. Wenn das so, ich stelle mir wirklich halt Fleischfetzen bis auf den Knochen vor und so. Und da hängt der Lappen irgendwie noch so links, rechts runter.
Ja,
das ist fürwahr kein guter Anblick. Und da sagt auch noch sehr schön den Satz, wie soll man eigentlich auf alle drei Köpfe gleichzeitig achten? Was natürlich,
berechtigt
also
ist.
Außer er kämpft gegen eine Hydra, aber es ist natürlich eindeutig Fluffy.
Mhm.
Und von daher.
Harry wird danach aber erwischt.
Genau,
also
genau.
Snape sieht ihn und sagt ihm dann, dass er sofort verschwinden soll und unbedingt rausgehen soll. Und
raus hier! Raus!
Genau so. Und Harry rennt dann zu Ron und Hermine und erzählt den beiden, was er gesehen hat.
Mhm.
Und Hermine ist sich sicher, dass egal, was dieser Hund bewacht, Snape will es haben.
Sagt das Hermine?
Oder Harry.
Ja.
Harry.
Ich glaube das. Genau, weil ich hatte mir auch noch später was aufgeschrieben, wo ich auch dachte, okay, Hermine ist ja eigentlich so ein bisschen die Rationale von ihr, von den dreien. Aber dass sie jetzt auch quasi Snape auch mit verdächtigt, das hat mich ein bisschen, genau, das kommen wir später beim Spiel dazu.
Ja.
Da hatte ich mich ein bisschen gedacht, das ist
aber
ein bisschen,
sie kommt immer mehr auf die Seite der anderen beiden, also sie kommt immer mehr dahinter, beziehungsweise unterstützt das immer mehr.
Genau, weil hier hat sie ja auch noch, gibt es glaube ich noch den Satz von Ron, wo sie gesagt hatte, so von wegen, für dich sind auch alle Lehrer irgendwie Heilige von Ron.
Ja.
Und dementsprechend, aber sie haben auf jeden Fall die Vermutung, dass Snape den Troll hereingelassen hat, um dann an Halloween an dem dreiköpfigen Hund vorbeizukommen. Und das ist gescheitert, weswegen Fleischbein.
Ja, Fleischbein.
Genau. Und natürlich die Frage, was bewacht der Hund? Aber das Ganze wird erstmal overshadowed mit dem Quidditch-Spiel, beziehungsweise auch, dass Harry jetzt einfach mal Schlaf braucht und auch ein bisschen schlafen muss. Und ich kenne das Gefühl ganz genau, du wahrscheinlich auch, wenn man am nächsten Tag irgendwas Wichtiges hat.
Ja.
Bei mir war es, glaube ich, das letzte Mal so richtig groß, neben jetzt irgendwelchen Prüfungen oder sowas, also Uni-Prüfungen, natürlich einmal Abi-Prüfungen und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Fahrprüfung.
Oh, das ging eigentlich, da war ich nicht so nervös.
Echt, ich war super krass nervös.
Ich habe mich relativ sicher gefühlt, muss ich sagen.
Das Ding ist, beim Fahren schon, aber ich habe halt von allen gehört, dass es bei uns hier so einen Prüfer gibt, der prinzipiell super streng ist. Normalerweise sind ja alle so, ja komm, wenn du fahren kannst, merkst du es und wenn nicht, dann nicht.
Mhm.
Und ich hatte halt tatsächlich bei der ersten Mal diesen Prüfer gehabt. Und da gehst du natürlich nochmal komplett anders ran, wenn du schon weißt, ja, das könnte nicht so gut enden.
Das stimmt.
Aber ja.
Harry versucht einzuschlafen und sich nicht so viele Gedanken über das Spiel am nächsten Tag zu machen. Und am nächsten Morgen treffen sich die drei dann beim Frühstück wieder. Und da, finde ich, kann ich mich sehr mit Hermine identifizieren, weil sie Harry sagt, weil er, also Harry sagt, er habe keinen Hunger und möchte nichts frühstücken. Und Hermine sagt, komm, nur ein bisschen, nur ein Toast. Du musst doch was essen. Das ist das, glaube ich, was ich immer zu meinen Freunden sage. So, hier, isst doch noch was.
Ja, du hast doch noch nichts was gegessen. Ja, ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr du und auch sehr Hermine.
Ja.
Aber Harry, auch das Gefühl kenne ich. Fühlt sich einfach elend, kriegt nichts runter, fühlt sich einfach, nee, ich glaube nicht. Und ich finde hier noch, wir haben wieder eine Spur von Salty Harry, als Seamus dann sagt, in Quidditch versucht man den Sucher der anderen Mannschaft immer auszulaugen. Und dann so, danke Seamus, sehr hilfreich. Und sieht dann einfach zu, wie Seamus ihm auch einfach Ketchup auf seine Würstchen macht. Wo ich denke, krasses Ketchup Frühstück.
Ja, super. Ja, aber es ist halt britisches Frühstück.
Ja.
Ein bisschen.
Auch ein bisschen geil.
Ketchup mit SCH geschrieben hier übrigens. Was
oh
auch
ja,
sehr,
noch alte Schreibweise, komisch. Ne?
Genau,
ja. Ja. Ja, und dann um 11 geht's los. Alle gehen Richtung Quidditch-Felder. Die Schüler hatten Ferngläser, weil es ist ja sehr weit oben und man muss aber trotzdem auch sehr weit gucken können. Und ja, in den oberen Rängen haben wir Ron, Hermine, Neville, Seamus und Dean, der Unermüdliche, oder wie es in der Audioversion hieß, der ungebrochene Fußballfan, was ich sehr schön fand.
Ja.
Auch später haben wir dann nochmal eine kleine Szene, wie er dann doch nicht von seinen Geflogenheiten wirklich abgehen kommt. Und wir haben noch den Pep-Talk von Wood, der dann sagt, okay, Männer und Frauen. Und Frauen, das ist, und dann steigen schon die Weasleys ein, das Große, auf das wir alle gewartet haben. Und so, ja, wir kennen alles schon auswendig. Er sagt jedes Mal denselben Spruch. Wo ich mir denke, welche epischen Momente, wo so eine Rede gehalten wird, kennst du so aus Filmen?
So. Aus Filmen nicht, aber wir haben das auch jedes Mal vor der Meisterschaft gemacht.
Ja, ernsthaft? Ja,
immer bevor wir auf die Matte gegangen sind.
Also so eine vielleicht kleine, musst du erklären, was für eine Meisterschaft?
Ach so, ja, ich habe sehr lange Cheerleading gemacht. Und da halt auf Meisterschaften, immer kurz bevor wir auf die Matte gegangen sind, hat unsere Trainerin dann so gesagt, ihr schafft das, aber das Wichtigste ist, dass ihr Spaß haben müsst und so. Und das war immer so, oh mein Gott, yeah. Ja.
Ganz wichtig. Wenn ihr jetzt an Cheerleading denkt nicht an diese Pompoms und an kurze Röcke, sondern tatsächlich an Leute, werden durch die Luft gewirbelt und herumgeworfen. Also das, was tatsächlich mit Sport zu tun hat und nicht dieses
Danke,
thanks. Diese Fleischpräsentation, die da bei anderen Sachen immer auftaucht.
Ja, leider.
Ja.
Naja, was ich auch sehr schön fand, dass die Freunde von Harry einen Banner gemacht haben.
Mhm.
Harry Potter für Gryffindor. Im Film ist es ja Potter noch ein Tor.
Mhm.
Das finde ich schön.
Vor allen Dingen, das Schöne ist halt, wie das auch gezeichnet wurde, dass halt jeder konnte so ein bisschen was hinzufügen. Dean konnte gut malen.
Mhm.
Da hat er noch die Löwen drunter gesetzt. Und wer hat den Spruch nochmal irgendwie gemacht? Irgendjemand hat vorher noch den Spruch drauf geschrieben. Dann kommt Deans Löwe dazu. Und Hermine, die halt gut zaubern konnte, konnte halt dann die Farben zum Leuchten bringen. Und in meinem Kopf ist es animiert.
Ja, ja, also von wegen, auch. Das schwebt so, ne?
Ja, genau.
Ja, bei mir auch.
Und das ist auf jeden Fall, fand ich einen schönen Twist, dass auch in dieser erweiterten Supporting-Cast das quasi noch verschiedene Talente mit drin ist.
Ja.
Und ja, genau. Wir haben halt, wie gesagt, diesen Pep-Talk und dann geht's los. Madame Hooch hat die Schiedsrichterin gemacht und es fällt schon bei der Ansprache von ihr auf, es soll ein faires Match werden und so weiter, dass Markus Flint wohl nicht so ganz...
Markus?
Ja. Markus Flint.
Ah.
Zumindest laut unserer Ausführungen hier. Der ein Fünfklässler ist und da habe ich mir das umkringelt, denn in der Audioversion ist es ein Sechsklässler, also in der früheren Version ist der noch ein Jahr älter. Wobei, gibt es da irgendwas, dass die Quidditch-Spieler mit sechsten Klässlern irgendwie nicht mehr spielen dürfen oder so? Nee, eigentlich nicht. Nee, ne?
Warum?
Nee, ich dachte gerade, warum haben sie es geändert? Das frage ich mich.
Ja, das frage ich mich aber bei der Audioversion generell oft, weil sie manchmal so irrsinnige Sachen geändert haben, wo ich mir denke, das war jetzt auch irgendwie unnötig.
Ja, es gibt ja diese berühmte Geschichte, die wir auch, glaube ich, schon aufgeführt haben, mit dem irgendwie 16 Sickel die Unze, was quasi dann so ein 100 Cent das Gramm, was halt einfach nur blöd ist und mit dem Nachhinein Sachen. Aber sowas denke ich mir halt schon, vielleicht gab es ja irgendwann mal, haben sie irgendwie angedeutet, dass man nur so und so viele Jahre Quidditch spielen kann, aber Quidditch, also Harry macht's ja auch komplett durch.
Mhm.
Naja.
Er wird dann später sogar Captain, wenn Wood weg ist.
War das nicht Ron?
Nee. Ron wird da, wenn Harry Captain ist, wird Ron
Torhüter. Ja, krass.
Ja.
Stimmt.
Aber jetzt bekommen wir quasi, das finde ich so ein bisschen schade an dem Kapitel, weil es ist einfach ein Runterrattern der Ereignisse. Es ist recht, ja, also jetzt passiert das und das, wie beim Fußball, so ein Kommentatorspiel einfach. Und das wirklich Wichtige ist halt einfach, dass Harry irgendwann sein Wesen nicht mehr kontrollieren kann.
Ja, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, aber ich muss sagen, da gewinnt die Audioversion wieder,
ja,
dran, weil
okay,
du merkst wirklich,
klar,
dass Rufus Beck in seiner normalen, ich nehme an, er würde da sitzen, während er das vorliest. Ich glaube, da stand er im Studio und hat dann auch wirklich so, und sie gewinnen wirklich an Höhentempo, ein saurer Pass von Alicia Spinett, eine gute Entdeckung von Oliver letztes Jahr. Und er ist halt wirklich so in diesem Sprecherton und ich dachte so, fuck yeah, ja, ich kann das wirklich mir vorstellen wie so ein Radio, das ist gerade quasi so live quasi kommentiert.
Ja.
Und dementsprechend hast du auch hier viele Variationen drin. Also
klar,
er hat nicht jedes so komplett sauber formuliert, aber das ist halt dann auch die Situation, er spielt es ja gerade. Es ist dann auf jeden Fall schon besser, hat ein paar Improvisationen reingemacht, wie zum Beispiel am Ende, und Tor für Gryffindor, sagt er so, Tor für Gryffindor. Und das ist halt so ein Ding, denke ich halt, das passt halt, das finde ich irgendwie sympathisch, dass er halt so da reingegangen ist. Und da habe ich auch mit dem Monolog selbst auch wenig Probleme. Klar, es ist schon viel einfach nur runterrattern, was gerade so passiert, wie du schon gesagt hast, aber alternativ wäre es halt auch einfach nur eine Beschreibung aus Harrys oder Hermines Sicht oder
ja,
halt von den
deswegen
Sachen
ich,
her.
Aber kommen wir später noch zu. Jedenfalls macht Harry während des Spiels nicht allzu viel, außer über dem Spiel kreisen, bis er halt den Schnatz sieht, weil der halt ja noch nicht so lange, nicht von Anfang an quasi zu sehen ist. Und dann fängt halt an, sein Besen sich ein wenig merkwürdig zu bewegen. Was ich aber noch interessant finde, weil er hat vorher noch was Goldenes aufblitzen sehen. Das war aber nur ein Lichtreflex von der Armbanduhr von einem der Weasleys. Und dafür, dass sie so arm sind, denke ich mir so, hat er so eine fette Rolex an, die auf einmal so scheint oder sowas.
Was ist das Goldenes da? Ich kann es von 100 Metern aus sehen. Ach nein, ist nur die Armbanduhr von George.
Das ist so eine riesige Uhr.
Ja, also ich glaube, es geht halt wirklich um die Reflexion halt mehr und dementsprechend passt das schon. Also ich glaube nicht, dass die jetzt da eine dicke Diamantenuhr hat, was aber ziemlich geil wäre, wenn so das der Grund, warum die Weasleys in Wirklichkeit ist, nicht die vielen Kinder oder dass sie so viel da irgendwie holen müssen, das ist die fucking Uhr von George.
Die fucking Uhr, ja.
Ja.
Danach wird der Schnatz erstmalig gesichtet und Harry und der Sucher von Slytherin begeben sich auf die schnelle Suche oder die schnelle Jagd des Schnatzes und währenddessen wird Harry von Marcus Flint gefoult, was im Film auch nicht vorkommt.
Genau.
Und deswegen bekommt Gryffindor einen Freiwurf und dann kommt auch wieder Deans Aussage, runter vom Platz, rote Karte.
Ja,
und dann
genau,
sagt Ron, das ist aber immer noch kein Fußball, Dean. Und was ist überhaupt eine rote Karte?
Genau. Das ist natürlich ein sehr guter oder ein sehr schöner Gag, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln tatsächlich.
Ja.
Aber eine Sache, worauf ich noch kurz hineingehen würde, und zwar ist der Satz, Harry sah es, mit plötzlicher Begeisterung stürzte er sich hinab, dem goldenen Schweif hinterher. Und das ist auch so ein typisches Ding in den Harry Potter Videospielen, dass du immer hast, wenn du die Schnatzjagd hast, ist, du hast immer diesen übertrieben klaren Linie von dem Schnatz, wie er vorne hingeht, weil klar, du kannst auf dem, gerade zur PlayStation 2 Zeit oder PlayStation 1 Zeit, kannst du es halt nicht so darstellen, dass es halt wirklich so ein Miniaturding ist. Und dann hast du halt immer typisch, meistens durch irgendwelche Ringe fliegen und dem Schweif halt hinterher so ein bisschen Windschattenjagd. Und das fand ich einfach ein netter Zeichen, dass man hier auch, klar, sie werden es wahrscheinlich sich auch selbst überlegt haben, so, okay, wie können wir das irgendwie visuell machen, aber diese Visualisierung, dem goldenen Schweif hinterher, als ich das damals gelesen habe und die Spiele gespielt habe, dachte ich, ah ja, ich weiß ganz genau, was ihr meint. Aber auch Freiwurf ist auch was gar nicht so, also kriegt man gar nicht so mit, auch in den Filmen,
ja,
dass es das überhaupt gibt. Und da frage ich mich halt auch, wie weit hat Joanne K. Rowling die Regeln ausgeschrieben? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Na, da kommen wir ja noch zu, wahrscheinlich in den nächsten Büchern.
Okay, ja.
Schätze ich mal.
Ja, aber es wäre auf jeden Fall auch mal schön, oder vielleicht, wenn man sich Quidditch im Wandel der Zeit nochmal anguckt.
Ja, da auf jeden Fall.
Ja. Aber auch hier wieder, wir sehen auf jeden Fall, dass Lee Jordan nicht der unparteiischste Moderator ist, denn in verschiedenen Abschweifungen sagt er quasi dieses fürchterliche Foul. Danach dann ja unnötige Rempler und dann so, ja, schon gut. Flint bringt den Sucher der Gryffindors fast um. Das könnte natürlich jedem passieren.
Harrys Besen wirkt dann auf einmal, wird komisch und versucht, Harry selbst abzuschütteln.
Ja.
Und alle fragen sich, was ist denn mit Harry los? Kann er auf einmal nicht mehr fliegen?
Er ruckt und zuckt hin und her und man weiß gar nicht ganz genau, was es ist. Hier bekommt der Besen so ein bisschen Charakter von einem Pferd. Also versucht den Reiter so abzuschütteln, da muss ich so oft dran denken, so ein bockiges Pferd, was auf einmal so nach hinten austritt. Man kennt das ja so typisch in Western und sowas. Aber auch hier immer wieder die Bezeichnung, dass ein Nimbus 2000 macht das eigentlich nicht. Das, wo ich dann denke, machen das andere Besen? Haben die so ein Eigenleben? Ist auf jeden Fall interessant, darüber mal irgendwie nachzudenken, wie anfällig für spontane Aussetzer so ein Besen auch sein kann. Das kann ja auch sehr gefährlich dann auch werden.
Ja.
Aber auch das fällt ja nicht so unbedingt auf. Wir haben weiterhin den Kommentator von Lee Jordan, der halt immer weiterredet. Und irgendwann murmelt halt Hagrid, der sich mittlerweile auch dazugesetzt hat, dann dahin und meinte dann so, hey, was ist eigentlich mit Harry los? Komplett wahnsinnig da. Mhm. Und ja, sagt dann auch, es wirkt, wenn er es nicht besser wüsste, wirkt es so ein bisschen, als ob er seinen Besen nicht mehr im Griff hätte. Und dann fangen auch alle anderen an, so langsam zu raffen, was mit Harry los ist.
Genau. Hagrid sagt dann auch, dass quasi nichts einen Besen durcheinander bringen würde, außer vielleicht machtvolle schwarze Magie.
Ja.
Und dann fällt es Hermine wie Schuppen von den Augen. Snape, sieh mal. Und sie sieht, wie auch im Film, dass Snape so ein bisschen dahermurmelt und stets Augenkontakt zu Harry hat. Und dann kommt Hermine und Ron kommen auf die Idee, quasi seinen Umhang in Flammen zu setzen, sodass er abgelenkt ist. Mhm. Und das machen sie dann auch heimlich. Also unter der Tribüne machen sie mit dem Feuer, was sie in dem Glas hatte, zünden sie quasi den Mantel an. Ja, und dann ist große Aufruhr bei den Lehrern. Jeder sieht, dass Snape brennt. Und Harry kann wieder normal weiterfliegen. Und da, also was heißt weiterfliegen? Aber da hat er auf jeden Fall
quasi ab.
Genau, bricht es schon ab, weil Harry landet und übergibt sich quasi mit dem Schnatz und das Spiel ist sofort vorbei.
Genau. Ich finde es noch sehr interessant, die Formulierung, weil im Film ist es ja wirklich so, sie zündet es einfach an und er steht auf, so, was soll das denn hier? Hier zündelt sie so ihn an und nimmt nachher die Flammen wieder ins Marmeladenglas.
Ja.
Was ich sehr cool finde, weil das so ein bisschen darum spricht, dass halt Hermine auch sehr viele Sachen durchdenkt und sagt, okay, keine Spuren hinterlassen, wir sind mal ein bisschen sneaky.
Wäre eine gute Mörderin auf jeden Fall.
Ja, gute Brandstifterin auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch in einem Halbsatz hier noch erwähnt, was wirklich den Fluch davon was wirklich dafür gesorgt hat, dass der Fluch nicht mehr weit auf dem Besen liegt. Und zwar, sie hatte nicht mal Zeit, sich zu entschuldigen, als sie Professor Quirrell kopfüber in die Reihen davor stieß. Das ist halt zum einen ziemlich brutal, zum anderen aber natürlich, wir wissen ja schon im Hintergrund, dass Quirrell eigentlich der wahre Fluch ist und Snape aus irgendeinem Grund gegenzaubert. Was aber keinen Effekt hat, oder? Weil er murmelt ja tatsächlich, oder war ja nochmal die Einkaufsliste durchgegangen?
Nee, ich glaube, es hat keinen Zweck, weil es ist halt Voldemort, ne? Der halt auch
sehr
kräftig ist und vielleicht hat er da auch nicht wirklich die Chance.
Das ist ein guter Punkt.
Danke.
Ja, nee, aber ich hatte auch nicht dran gedacht, dass es ja nicht wirklich Quirrell gegen Snape, sondern Voldemort gegen Snape ist und dass natürlich dann Voldemort deutlich stärker ist. Das macht natürlich auch Sinn.
Ja.
Ja, und wie du schon sagst, danach überraschend schnell ist es vorbei.
Ja.
Der Schnatz verschluckt auch die Szene, kennen wir natürlich aus dem Film, sehr prominent. Und dann endet das Spiel 170 zu 60 Punkten für Gryffindor. Und das Ganze wird schön gefeiert mit einem kräftigen Tee.
Genau, in Hagrids Hütte natürlich.
Genau, eine Sache noch zum Spiel, was ich vergessen habe, vorhin anzuerwähnen. Und zwar finde ich die Kombination zwischen Lee Jordan als sehr motivierenden Kommentator und Professor McGonagall, die quasi daneben sitzt und immer quasi Faktencheckerin ist, finde ich sehr, sehr cool.
Ja, das stimmt.
Ich finde, das hat sowas, wenn ich jetzt fußballaffin wäre, würde mir gewiss ein Kommentatoren-Duo einfallen, wo das ähnlich ist, so von wegen der eine, der so ein bisschen reservierter ist und sagt, was glaubst du eigentlich für einen Quatsch, hör mal auf, und der andere so, yay, supergeil und so. Aber ich finde, das hat nicht nur sehr viel Potenzial für so humorigere Passagen, aber halt auch, hätte man auch, glaube ich, im Film ein bisschen krasser hervorbringen könnte. Da ist es ja eigentlich mehr, also ist ja nicht so, Lee Jordan kommt sehr deutlich hervor. Aber halt dieser Part von Professor McGonagall als jemand, der dann immer noch achtet, so, jetzt mach aber es auch richtig. Also wir sollen hier schon auch fair bleiben, auch du als Kommentator. Fand ich einfach, sehr, sehr schön. Und natürlich wird das Gemachte von Snape auch hier nochmal besprochen mit Hagrid, der es als Unsinn abtut und sagt so von wegen, hey, das würde niemals tun, hier Dumbledore vertraut ihm und so weiter. Und dabei kommen wir auch zum Thema Fluffy.
Mhm. Harry verplappert sich quasi oder sagt, okay, ich gehe jetzt all in und sage Hagrid alles, was ich weiß.
Genau.
Und
er schießt sich für die Wahrheit.
Genau, er erzählt quasi alles von seinem oder von deren Ausflug zu Fluffy. Mhm. Und Hagrid ist sehr entsetzt, dass sie überhaupt davon wissen.
Mhm.
Und erzählt, dass er Fluffy damals einem Kerl aus Griechenland abgekauft hat, ja. den er letztes Jahr im Pub getroffen hat.
Ist immer wieder komisch, wenn so die reale Welt auf Hogwarts wieder trifft und auf einmal so, du liest so Griechenland, so, ja, nee, das stimmt, das ist ja auch immer noch irgendwo in Europa, das Ganze.
Hagrid versucht dann immer weiter abzutun, dass er nicht glaubt, dass Snape irgendwas Böses im Sinn hat. Harry, Hermine sagt dann aber, dass sie erkennt, wenn jemand einen bösen Fluch auf jemand anderen ausspricht, weil sie sehr viel darüber gelesen hat. Und Snape hat nicht mal geblinzelt. Sie hat es ganz genau gesehen. Und Hagrid versucht dann einfach nur abzutun. Ja. So, vergesst einfach alles, vergesst den Hund und was er bewacht, weil das ist eine Sache zwischen Professor Dumbledore und Nicholas Flamel. Und da sagt Harry dann, ah, Nicholas Flamel.
Got you.
Und dann kommt diese Szene aus dem Film so nach dem Motto, oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt, hätte ich doch bloß was gesagt.
So im übertragenen Sinne.
Ja.
Zwei Sachen. Zum einen das, was ich eben schon sagen wollte, wo Hermines Genialität auch an ihre Grenzen stößt, was so nie noch mal aufgenommen wird, meiner Meinung nach. Oder vielleicht kommen wir auch noch später dazu, wo sie dann sagt, ich erkenne sehr wohl, wenn jemand einen bösen Fluch ausspricht. Hat sie ja eigentlich dann nicht. Sie hat da keinen bösen Fluch gesehen.
Ja, ja, sie hat es halt quasi übersehen auch, ne?
Genau,
sie hat sich so auf Snape konzentriert, dass
sie hat gesehen, dass er gezaubert hat, was zugegebenermaßen, wenn der Formulierung vielleicht ein bisschen glücklicher getroffen wäre, würde ich sagen, okay, alles korrekt. Aber die, dass sie auch noch so ein bisschen vielleicht übereifrig sagt, ich erkenne sehr wohl, dass ein böser Fluch ausgesprochen wird, das ist es halt nun mal eben nicht. Und das verleitet vielleicht auch den Leser an dieser Stelle so ein bisschen zu sehr oder zu, ohne dass man den Twist am Ende erraten kann, ein bisschen zu sehr in eine Richtung, was ich ein bisschen schade finde vielleicht, aber kein Dealbreaker oder so. Und natürlich, klar, zum einen wieder Audioversion, nennt Nicholas Flamel Nicholas Flamel, was ich sehr witzig finde. Das erinnert mich manchmal, wenn ich einfach ein bisschen lustiger drauf bin, dann nenne ich schon mal Sachen irgendwie anders und betone es witzig. Und das war dann so ein Moment, wo ich halt ganz normal sagen würde, ich würde das so droppen, so nebenbei, ja, das ist Nicholas Flamel. Und alle würden sich so ein bisschen mit den Augen zucken und sagen, das heißt Flamel. ja, aber damit endet auch schon das Kapitel.
Ganz
etwas abrupt vielleicht.
Ja,
aber ja, dann haben wir als nächstes oder für das nächste Mal dann der Spiegel Nerhegib und was es damit auf sich hat. Wie hat dir denn das Kapitel gefallen?
Ich muss sagen, es war tatsächlich eines der schwächeren Kapitel, weil erstmal war es sehr kurz und da merkt man halt auch wieder, dass es, glaube ich, sage ich jede Folge, dass es halt ein Kinderbuch ist. Eben. Aber es ist halt sehr so, das passiert, das passiert, das passiert.
Ja.
Und ich bin halt auch kein großer Quidditch-Fan. Ich bin kein großer Fan von den Quidditch-Kapiteln, weil ich finde es einfach, ja, auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen.
Ja, ich muss sagen, ich finde tatsächlich Quidditch irgendwie spannend. Und vielleicht ist es halt dann auch so ein bisschen noch die Begeisterung, die halt durch die Audioversion übertragen wird, die jetzt nochmal eine zweite Ebene bekommt.
Es fehlt das Visuelle.
Mhm.
Und weil Quidditch in den Filmen ist cool, weil du dir denkst, es macht Spaß, so zuzuschauen, aber das zu lesen ist halt einfach so ein bisschen wack.
Ja. Ja, aber also ich fand es gar nicht so schlecht. Aber wie du schon sagst, wir befinden uns ja jetzt gerade in so einem Punkt, wo quasi immer was, also der Hauptplot mit Snape und dem Stein der Weisen und so weiter, der wird nach vorne getragen, aber es ist nie so im Fokus, sondern so eine Randgeschichte.
Ja.
Und andere Sachen passieren. Wir hatten beim letzten Mal, hatten wir ja halt diese Halloween-Geschichte mit dem Troll, die wichtig ist für die Charaktere, dass es halt weiterkommt. Aber hier haben wir halt jetzt Quidditch, was halt wichtig für Harry ist und einfach so ein bisschen auch als Auflockerer gestimmt ist. Und ich glaube, wir, die da schon viele, viele Geschichten gelesen und auch miterlebt haben über Serien oder sonst irgendwas, die merken so langsam, jetzt könnte der Plot zuziehen so und ein bisschen interessanter werden und dann hast du aber noch mehrere Seiten lang Quidditch erstmal.
Ja.
Aber wie gesagt, du hast auch gesagt, es ist ein Quidditch-Buch, nein, es ist ein Kinderbuch und dementsprechend vollkommen in Ordnung. Ich finde es tatsächlich halt, ich lasse mich da so gerne halt drauf ein, einfach mich so ein bisschen fallen zu lassen, so ein bisschen. Das ist ja auch, das haben wir, glaube ich, ganz am Anfang über die Filme auch oft gesagt, dass man die halt immer wieder gucken kann und man weiß, klar, so, okay, es kommen keine Überraschungen, es ist jetzt nicht wirklich im klassischen Sinne spannend, aber es ist so eine, wie so eine weiche Kuscheldecke, die man sich gerne mal überwirft, und so ein bisschen ist auch das Kapitel bei weitem nicht mein Lieblingskapitel, da fand ich das mit dem Troll schon ein bisschen cooler, aber ja, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht, und gerade der Spiegel der Hagib ist halt auch eins dieser Artefakte, auf die wir dann nächstes Mal dazukommen, die für mich so ein bisschen hervorgestochen haben, was vielleicht damals so gedacht war, als in diesem Universum, in dem Buch brauchen wir jetzt gerade dieses Element, aber darüber hinaus wird es ja noch erklärt, was damit auf sich hat, und in Enzyklopädien und so weiter wird dann noch ein bisschen weiter drauf eingegangen und so weiter, und das fand ich eigentlich immer sehr spannend, mich dann damit zu beschäftigen. Dementsprechend, wenn ihr wollt, könnt ihr euch für das nächste Kapitel schon mal vorbereiten, indem ihr das Kapitel der Spiegel, ne Hagib, euch quasi durchlest und euch auch gerne nochmal auf Diskussion, auf Meinungen von uns jetzt aus dieser Folge darauf einlassen könnt und in die Kommentare schreiben könnt, wo auch immer, über Twitter, über YouTube, wo auch immer ihr das gerade hört. Und wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder zu Radio Ravenclaw. Haut da rein.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.